Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde aus nah und fern, von wo aus auch immer Sie uns zuschauen. Ich begrüße Sie zur internationalen Ausgabe von Weltwoche Daily, die andere Sicht, unabhängig, kritisch, gut gelaunt am Dienstag, dem 12. August 2025. Wir sind ja so richtig gestartet mit Weltwoche Daily während der Corona-Pandemie, um den Deprotainment auf allen Kanälen zu trotzen. Es verging kein Tag ohne Hiobsbotschaften, immer wieder die gleichen grauen Gesichter am Fernsehen, im Tonfall, als ob sie ihre eigenen Todesurteile verlesen müssten. Und dieser düsteren, in dieser trüben Zeit haben wir hier in aller Herrgottsfrühe angefangen, die Nachrichten zu präsentieren, auf eine hoffentlich wirklichkeitsgerechte Art, kritisch, aber eben ohne in diese Weltuntergangsbegeisterung zu verfallen und auch nicht in dieses hochtrabende, anmaßende, arrogante Verhalten da auf dem hohen Ross der Moralismus, der da herunterpredigt auf die Verschwörungstheoretiker und die Aluhüte und all diese Dinge. Und ich möchte mich an dieser Stelle einfach mal bei Ihnen bedanken, vor allem auch bei jenen, die seit den Anfängen hier dabei sind. Ich hätte mir ja nie denken können und hätte das auch mir nie träumen lassen, dass wir auf die 400.000 YouTube-Abonnenten-Marke zusteuern. Das müssen wir erreichen bis zum Ende des Jahres. Also empfehlen Sie diese Sendung weiter. Empfehlen Sie sie auch dann weiter, wenn sie Ihnen nicht gefällt. Vielleicht gefällt es ja anderen. Sie können das ja dann einschränkend so formulieren. Aber selbstverständlich bin ich hoch erfreut, wenn auch Sie dieser Sendung, diesem Programm etwas abgewinnen können. Denn das ist ganz wichtig für uns. Wir haben die Wahrheit auch nicht gepachtet. Aber wir versuchen wenigstens der Wahrheit, der Wirklichkeit immer wieder auf die Schliche zu kommen und auch selbstkritisch, wenn wir mal daneben liegen. So häufig kommt es also nicht vor. Aber selbst wenn das einmal eintreten sollte, natürlich, dann muss man korrigieren, muss sich entschuldigen und wieder weitergehen. Das ist entscheidend, der Prozess, die Wahrheitssuche, nicht die Wahrheitsbesitzer. Von denen gibt es zu viele. Nein, wir brauchen mehr Wahrheitssucher, weniger Inquisitorengesichter, weniger Moralismus, eben diese hochtrabende Richter- und Scharfrichter-Mentalität, die uns da überall entgegenpeitscht. Weltwoche Daily, das ist der Sender, das ist die Sendung, wo sich niemand für seine andere Meinung schämen oder entschuldigen muss. Er kann auch nicht erwarten, für jede andere Meinung, einfach nur weil sie anders ist, automatisch Lob zu erhalten. Nein, man muss sich den Respekt für das, was man sagt, durch die Stichhaltigkeit der eigenen Argumente zuerst verdienen. So, jetzt aber genug der Vorreden und der, sagen wir, Warmlaufgymnastik. Steigen wir ein in die Nachrichtenlage. Großartige News, das ist dieses Treffen zwischen Trump und Putin in Alaska. Alaska, früheres russisches Territorium, für 7,2 Millionen Dollar verkauft an die USA. Später haben sie dort dann Öl gefunden. Ein unglaublich guter Deal für die Amerikaner und ein sehr smarter Move der USA, dass man dieses Gipfeltreffen, das erste seit 2021, das letzte fand in Genf statt, in der Schweiz, aber eben die Schweiz leider da von den Amerikanern genötigt, ihre Neutralität teilweise preiszugeben. Wir waren so dumm, uns da unter Druck setzen zu lassen, unsere Regierung, und deshalb ist die Schweiz jetzt nicht mehr Austragungsort so eines Friedensgipfels. Aber egal, hoffen wir, dass in Alaska da die Vorzeichen stimmen und dass sich die beiden mächtigen Männer einig werden. Normalerweise treffen sich zwei Staatschefs dieser Tonnage, dieser Größenordnung nicht, wenn es vorher nicht wirklich substanzielle Einigungen gegeben hätte, wenn da nicht etwas auf dem Tisch läge. Aber ich bin einfach skeptisch. Ich habe es auch in der Schweizer Ausgabe gesagt. Ich bin sehr, sehr zurückhaltend und möchte da nicht in verfrühten, frühreifen Jubel ausbrechen. Ich halte es für möglich, dass auch dieses Gipfeltreffen in letzter Sekunde noch platzen könnte. Aber ich hoffe, dass es stattfindet und ich hoffe, dass es nach den Gepflogenheiten der klassischen Diplomatie in dem Sinn eben ein Erfolg wird, dass so ein Treffen überhaupt erst dann stattfinden kann, wenn schon eine substanzielle Einigung dem Treffen vorausgeht. Wir werden sehen, wofür mir das Verständnis fehlt. Aber klar, das ist die Rolle, die die EU jetzt gespielt hat während der letzten 3 Jahre. Eine Rolle, bei der die EU sozusagen neben den Schuhen stand, von Anfang an aus der Rolle gefallen ist sozusagen, nämlich die EU, das Friedensprojekt auf der Seite der Kriegstreiber, der Kriegsantreiber, fantasielos. Am Anfang hat man jegliche Diplomatie in den Tiefkühlschrank gelegt, mit Putin reden, das galt nur schon als Idee. Da machte man sich verdächtig, wenn man so etwas in die Runde geworfen hat. Seit über 3 Jahren fordern wir hier bei Weltwoche Daily, nicht, dass es jemanden interessieren würde, aber man sagt es einfach, fordern wir hier, weil es eben vernünftig ist, Verhandlungen, eine diplomatische Beilegung, weil dieser Konflikt eben komplizierter ist, als wie es da die Mainstream-Medien uns einhämmern wollten. Aber wehe, wenn man das geschrieben und eben gefordert hatte, Gnade Gott all denen, die sich für Dialog statt für Bomben ausgesprochen haben. Eine völlig verrückte Welt, dass ausgerechnet die EU sich in dieser skurrilen, phantomschmerzartigen Großmachtscheinrolle jetzt plötzlich da hineinschlüpfen wollte, dieser eingebildete Riesenzwerg, ein Friedhof ehemaliger Großmächte, und plötzlich kommen da diese Zombies von ehemaligen Superstaaten und Weltdominatoren und Kolonialmächten und glauben, sie könnten der ganzen Welt erzählen und vor allem auch den Russen, was sie zu tun und zu lassen haben. Und ich wünsche mir ja hier immer wieder in meiner nostalgischen, Prägung, in meiner Vergangenheitsorientiertheit, vielleicht auch Vergangenheitsverklärung, wünsche ich mir ja gerade von Deutschland, dass es sich erinnert an die guten alten Zeiten der Bundesrepublik. Und da muss ich mich auch korrigieren. Danke Ihnen, dass Sie mir da entsprechende Anstöße gegeben haben. Es stimmt natürlich nicht, dass die deutsche Außenpolitik seit dem Zweiten Weltkrieg dem Analphabetentum gehuldigt hätte. Im Gegenteil, es gab natürlich sehr, sehr gute Außenpolitiker. Es gab natürlich über die letzten 150 Jahre auch ein paar ganz verheerende Außenpolitiker aus Deutschland. Aber es stimmt, Sie haben recht, es gab auch eine Reihe sehr guter. Und einige der sehr guten waren während der bundesrepublikanischen, der alten bundesrepublikanischen Vorwiedervereinigungszeit am Werk, zum Teil noch während oder nach der Wiedervereinigung. Und diese Bundesrepublik hat eben eine ziemlich subtile Rolle gespielt. Auf der einen Seite natürlich eingebettet ins westliche Bündnis, das ist vor allem das Erbe der CDU, der CSU, klar. Aber dann haben sich eben die Sozialdemokraten mit einem Willy Brandt, mit einem Helmut Schmidt, mit einem Gerhard Schröder und anderen, auch die Angela Merkel, die heute viel kritisierte, kann da noch etwas hineingezogen werden, die Sozialdemokratin in der Uniform der CDU. Ja, da hat man sozusagen diese Westbindung erweitert um eine Ostnuancierung, eine Brückenpolitik des westöstlichen Divans gemäß Goethe, westöstlicher Divan, das ist sozusagen die Rolle Deutschlands, hier ein Bindeglied. Das hat man gemacht, auch bescheiden, nicht so großsprecherisch und auftrumpfend, wie das heute der Fall ist. Und ich habe einfach das Gefühl, dass diese Wiedervereinigung Berlin auch als Hauptstadt, diese imperialen Gebäude und gewaltigen Kolossalbehausungen, in denen sich da die Politik jetzt eingerichtet und eingenistet hat. Ich bin nicht sicher, ob das den entsprechenden Bewohnern, da den Politikern so gut getan hat. Jedenfalls fällt mir einfach auf, dass diese deutsche Außenpolitik so etwas Präpotentes jetzt wieder hat, und besonders bedauerlich mit dem Kanzler Merz. Ich meine, als Schweizer möchte ich mich da etwas zurückhalten mit detaillierter Kritik, aber er ist ein Kanzler oder scheint zumindest einer zu sein, der kein richtiges Konzept hat. Er hat keine klare Linie, hat keine Fortüne, und kaum macht er irgendetwas, herrscht wieder heillose Aufregung. Er könnte einem fast ein bisschen leid tun. Ich meine, vor den Sommerferien dieses Debakel mit den Verfassungsrichterwahlen und jetzt komplett erratisch die Israel-Politik. Natürlich sind da unterschiedliche Strömungen zugange in Deutschland. Es gibt die Empörten, eben die Gutmenschen, wenn man so will, auf der Seite der Israel-Kritiker, die sagen, das geht doch nicht, man kann doch nicht einen Krieg dermaßen führen. Jetzt sind auch noch Nachrichten gekommen, die Israeli würden da Journalisten abschießen. Die Israeli behaupten und glauben auch belegen zu können, dass das Journalisten, Scheinjournalisten seien, eigentliche Terroristen. Das kann ich nicht beurteilen. Also es gibt diese Empörung natürlich bei vielen Leuten, aber es gibt eben auch da die sogenannte historische Verantwortung, muss ich Ihnen nicht erzählen, die ganze Loyalität zu Israel und die Position, die jetzt der Friedrich Merz hier versucht einzunehmen, die leuchtet einfach nicht ein und deshalb gehen ihm auch erneut die eigenen Leute von der Fahne. Und er hat sich ja erklärt, ich habe mir die Sendung angeschaut, glaube ich, Tagesthemen, da hat er ein Interview gegeben, 11 Minuten, und dann hat er gesagt, ja, das sei eine Entscheidung, die er nicht alleine getroffen habe, aber selbstverständlich müsse er sie jetzt alleine verantworten. Also fast so etwas Wehklagendes, der Schmerzensmann Merz, da der einsame Entscheidungsträger. Und ein zweiter bemerkenswerter Satz ist mir da als Schweizer natürlich auch noch aufgefallen, als er gesagt hat, ja, diese Entscheidung, jetzt also die Waffenhilfe für Israel auszusetzen, das sei eine Entscheidung gewesen, die er da nicht der demokratischen Ausmachung habe unterwerfen wollen. Das sei seine Entscheidung gewesen, das sei eine Frage der Haltung und der Werte. Also fast ein etwas autoritärer, autokratischer Zug. Also wenn es wirklich ernst ist, wenn es um ganz wichtige Fragen der Haltung geht, dann muss ich die Demokratie Demokratie suspendieren. Dann ist das zu wichtig, um es demokratisch ausdiskutieren zu lassen. Auch eine sehr erhellende Aussage dieses Kanzlers, der eben seine ganze Wechselhaftigkeit, diese Sprunghaftigkeit verbindet mit einer so demonstrativen, fast etwas erstarrten, stabbigen, wie wir sagen, ungelenkigen Starrheit. Also er wirkt physiognomisch eigentlich sehr stark und fast angespannt, aber gleichzeitig betreibt er eine Politik der unglaublichen Houdini-mäßigen Beweglichkeit. Also ein interessanter Politikertypus, aber ich stelle einfach fest, jetzt wenn ich auch heute Morgen in die Nachrichten schaue, dass eben das Vertrauen jetzt in die Merz-Wende zurückgeht und vor allem auch beim Springer Verlag da mit Ulf Poschardt, Matthias Döpfner und wie sie alle heißen, da findet also eine Kernschmelze des Vertrauens in diesen Kanzler statt und auch in der Wirtschaft. Da höre ich also auch wenig Erbauliches, wenig Hoffnungsvolles. Man hat jetzt diesen Kanzler, aber man scheint ihm schon gar nicht mehr zuzutrauen, das Ganze in den Griff zu bekommen. Gründe? Ich will jetzt das gar nicht auf die Person alleine hier konzentrieren. Das ist natürlich die Folge auch dieser Brandmauerpolitik. Darüber haben wir gestern gesprochen. Aber eben die Frage, ob der Friedrich Merz das wirklich drauf hat, ob er es kann, ob er ein Gewinnertyp ist oder nicht eher ein Verlierertyp, ein Verliererpolitiker. Ich höre einfach immer mehr Stimmen aus Deutschland, die zum Letzteren neigen. Aber viele sagen auch, ja, er ist jetzt der Kanzler, den wir haben. Und dann, solange natürlich in den Medien auch diese Urangst, diese Panik gegenüber der AfD hochgezüchtet wird, ja, dann verstecken sich jetzt alle da, kauern sich alle im Schatten der Brandmauer und halten zusammen, um die Barbaren jenseits, die angeblichen Barbaren jenseits der Mauer fernzuhalten. Also Deutschland ist nicht politisch in der Form seines Lebens, könnte man sagen. Also allzu große Erwartungen habe ich nicht. Und wissen Sie, das Tragische an dem Ganzen ist dann noch, angesichts der großen innenpolitischen Probleme und jetzt auch dieser außenpolitischen, erratischen Fettnäpfchensprünge, beispielsweise Israel, wo er wirklich Freund und Feind verwirrt. Als CDUler kannst du so eine Position nicht vertreten, die er jetzt vertritt. Da ist einfach die ganze Israel-Loyalität viel zu tief drin in der DNA. Da merkt jetzt jeder, dass er einfach ferngesteuert wird von der SPD und eben erneut alles macht, um Kanzler zu bleiben. Und das reicht als Motiv nicht. Aber eben dieses Deutschland mit dieser SPD, mit dieser CDU, die einfach mit einem Kanzler jetzt ausgestattet ist, der einfach an der Macht bleiben will. Wie soll da eine Entwicklung stattfinden angesichts der innenpolitischen Probleme? Und daneben, außenpolitisch verrennt man sich, erwischt man die falsche Abzweigung, glaubt aber trotzdem, eine große Rolle spielen zu müssen. Ich lese jetzt, dass Friedrich Merz sich hier querstellt gegen die Friedensgespräche Trump Und Putin, er versucht dem Ganzen zwar den Anschein zu geben, er sei mit allen im Gespräch, aber er ist eben nicht mit allen im Gespräch. Er ist ja nur mit den Franzosen, mit den Briten, mit den Italienern, mit den EU-Leuten ist er im Gespräch, mit Zelensky ist er im Gespräch, mit Trump ist er im Gespräch, aber eben nicht mit den Russen. Und diese ganze außenpolitische Rolle, da kann er gar nichts gewinnen, weil Deutschland ist im Moment kein relevanter Faktor. Und das ist keine Kritik an Deutschland, das ist eigentlich etwas Befreiendes. Deutschland müsste sich ja gar nicht so hervortun. Man könnte sich ja darauf konzentrieren, Deutschland nach vorne zu bringen. Aber hier eben ein Kanzler, so wie es scheint, ohne Konzept, ohne Fortüne und auch ohne Instinkt. Er scheint irgendwie auch das Gespür nicht zu haben. Aber eben, versteige mich da schon zu maximal invasiven Kommentaren zur deutschen Innenpolitik. Das wird ja einem Schweizer dann schnell einmal um die Ohren geschlagen. Man redet sich dann da um Kopf und Kragen. US-Finanzminister Scott Bessent, interessant, er erwartet, dass die Zölle schmelzen werden wie Eiswürfel. Ich bin auch nicht besonders beunruhigt angesichts der Zölle, obwohl die Schweiz da eine große Klatsche abbekommen hat. Alle, die sich jetzt freuen, dass die Schweiz so hohe Zölle aufgebrummt bekam, denen muss ich enttäuschenderweise sagen, ja, diese hohen Zölle haben wir bekommen, weil eben die Schweiz so viel exportiert, weil wir eine derart erfolgreiche Exportwirtschaft haben. Erfolgreicher als die Europäische Union, erfolgreicher als Deutschland. Wir haben auch einen sehr harten Schweizer Franken, jetzt die Zölle. Also auf eine skurrile Art und Weise ist die Höhe dieser Zölle auch eine Anerkennung der schweizerischen Exportleistung, in den Augen des amerikanischen Präsidenten allerdings ein Problem. Und die sich jetzt freuen, auch in der Schweiz, über den Verhandlungserfolg von Ursula von der Leyen, da muss ich auch ein paar Störfrequenzen hier absondern. Ursula von der Leyen hat, wenn ich richtig informiert bin, den Amerikanern 600 Milliarden Euro oder Dollar versprochen und Trump hat dann sogleich gesagt, ja, dieses Geld habe ich jetzt zur freien Verfügung. Und ich habe mich einfach gefragt, ja, um Himmels Willen, woher nimmt denn die Frau von der Leyen eigentlich dieses Geld? Das müssen ja die Mitgliedstaaten bezahlen. Sind die bereit, das zu bezahlen? Hat sie ein Mandat, um überhaupt solche Versprechungen zu machen? Ich meine, das ist doch eine Art Finanz- oder Schuldenautokratie, die da aufgezogen wird. Ein autoritäres Schuldensystem mit einer Funktionärin, die ja nicht einmal ordnungsgemäß gewählt wird, die da gewaltige Versprechen abgibt, einer anderen Macht, 600 Milliarden, aber zahlen dürfen es dann gefälligst die anderen. Ich meine, das ist doch keine solide Politik, das ist ja sozusagen organisierter Diebstahl am Eigentum der Mitgliedstaaten. Aber wo ist hier eigentlich der Aufschrei? Wo ist der große Aufstand in den deutschen Medien, in den österreichischen Medien, in den französischen Medien gegen diese affront perdu Politik des angeblichen Füllhorns durch diese EU-Politikerin? Ist doch unglaublich. Ja, Krieg in der Ukraine, die deutschen Medien freuen sich natürlich, wenn dieser Gipfel scheitert. Das spürt man richtig, das trieft aus jeder Zeile, dass man denen das nicht gönnen mag. Das ist doch eine Ungeheuerlichkeit, dass die beiden jetzt da verhandeln. Könnte ja der Krieg noch zu Ende gehen. Ich meine, was für eine Umkehrung, was für eine Umwertung der Werte. Erinnern Sie sich noch während der Covid-Pandemie? Jedes Menschenleben zählte, jetzt aber in der Ukraine, da sterben ja täglich auf beiden Seiten junge Leute. Aber nein, da müssen wir jetzt weiterkriegen. Eine mörderische Rechthaberei hat da eingesetzt. Leider auch und leider besonders auf der Seite der EU-Medien, der Mainstream-Medien, auch der Mainstream-Politik, die sich hier querstellt gegen die Friedensbemühungen zwischen Donald Trump und dem russischen Präsidenten. Dabei ist doch klar, das ist ein Stellvertreterkrieg. Es sitzen jetzt die beiden Mächte am Tisch, deren Rivalität zu diesem Krieg geführt hat. Die EU hat einfach das zweifelhafte Verdienst, dass sie nichts getan hat, um diesen Krieg zu verhindern. Und jetzt fällt ihr nichts Besseres ein, als einmal noch mehr Öl ins Feuer zu kippen. Das ist die Position, das ist die trostlose Position der EU-Außenpolitik. Und Deutschland, das ja wirklich, danke für den Hinweis, großartige Außenpolitiker hatte, auch Kanzler, die eine sehr subtile, instinktsichere und behutsame Außenpolitik gemacht haben. Dazu würde ich übrigens auch Helmut Kohl zählen, mit einem großen Verständnis in seinem riesigen Resonanzkörper, in den er alle Schwingungen aufnahm, da dieses EU-Konstrukts. Der hat eben auch das Gefühl gehabt für diese unterschiedlichen Witterungen und unterschiedlichen Befindlichkeiten. Aber heute haben sie eben einerseits Starrsinn und totale Beweglichkeit, Starrsinn und eben diese Houdini-mäßige Gelenkigkeit, Flexibilität, diese Politik der permanenten Spitzkehren eines Friedrich Merz, wo irgendwie nichts so richtig zusammenzupassen scheint. Und eben auch die Medien, anstatt hier sich zu erinnern, was für eine ausgleichende Rolle die Bundesrepublik, die alte Bundesrepublik gespielt hat, die sind da voll dabei und unterstützen das noch. Ich hoffe einfach nicht, dass ein Großteil der Deutschen das gut findet, wenn sich da ihre Regierung dermaßen konfrontativ ins Zeug lehnt. Trump übrigens, auch noch interessant, will die Nationalgarde zur Verbrechensbekämpfung einsetzen, unter anderem in Washington. Also auch da ein entschiedenes Vorgehen gegen Kriminalität, gegen die Verwahrlosung der Innenstädte. Das wird natürlich auch stark kritisiert jetzt auf dem hohen Ross der europäischen Hochmoral, der Moral und der christlichen Demut, die man da zelebriert. Hoch zu Ross putzt man sich die Schuhe ab an den Amerikanern, aber die schauen zumindest, dass sie die Kriminalität in ihren Städten in den Griff bekommen. Ja, diese Schwachstellen der Europäer will Putin ausnutzen. Auch die Welt natürlich hier komplett überrumpelt durch diese Friedenspolitik der Amerikaner, an deren Seite man ja eigentlich stehen möchte. Aber die Amerikaner machen das Gegenteil von dem, was die Welt eben auch seit 3 Jahren predigt, hochinteressant. Und dann sehr viel Berichterstattung über die Politik des Friedrich Merz in Sachen Israel. Jörg Pilawa und Julia Klöckner sind ein Paar. Das ist doch eine schöne Sache, dass da der Fernsehmann und die Politikerin, die Präsidentin des Bundestages, jetzt die Flamme der Liebe entfesselt haben. Wir wünschen Ihnen alles Gute, und das gibt mir hier auch die Gelegenheit, mit einem schönen Schlusspunkt meine Ausschweifungen zu beenden. Vielen herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Das war's von Weltwoche Daily. Bis gleich, und wir melden uns spätestens dann morgen wieder zurück. Ihnen einen schönen Start in diesen heutigen Tag.